ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast hauptsächlich über militärische Aspekte des Ukraine-Kriegs, über Themen, die auch mittelbar damit zu tun haben. Und wir beantworten immer wieder Hörerfragen. Was heißt wir beantworten? Unser Experte macht das. Erhard Bühler, früherer NATO-General, auch jetzt wieder aus Hamburg zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Das ist die Folge 313, die zweite in dieser Woche. Das heißt, wir gehen heute nicht auf die aktuelle Lage ein, sondern beschäftigen uns mit ein oder zwei Schwerpunkten. Das werden heute sein die Münchner Sicherheitskonferenz in der vergangenen Woche und die Geschichte mit dem Manöver, mit der Übung, bei der 10 ukrainische Drohnenpiloten zwei ganze NATO-Bataillone ausgeschaltet haben sollen. Zu dieser Sache haben uns ja sehr viele Mails erreicht. Aufzeichnungszeit, Donnerstag, 19. Februar 2026. Es ist jetzt 13 Uhr zu hören, das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Herr Bühler, fangen wir mit der MSC an, also der Munich Security Conference, also der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie waren wieder dort. Ganz generell mal gefragt, hat es sich gelohnt für Sie in diesem Jahr?
Ja, es hat sich sehr gelohnt. Es lohnt sich immer nach München zu fahren, nicht nur zur Sicherheitskonferenz. Ich war insbesondere an der weiteren Entwicklung der transatlantischen Beziehungen interessiert, an der Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO, der Stärkung der Bundeswehr und natürlich an den weiteren Entwicklungen des russischen Krieges in der Ukraine und habe mir deshalb auch mein Programm so zusammengestellt. Wir haben auch durch die Clausewitz-Gesellschaft zwei Veranstaltungen gemacht. Einmal einen Roundtable zum transatlantischen Verhältnis innerhalb der militärischen Kommandostruktur der NATO. Und da bin ich durch alle anwesenden Generale bestärkt worden, dass meine Einschätzung, dass das transatlantische Verhältnis unter den Militärs ungebrochen gut ist, trotz des politischen Getöses, das wir seit Anfang des Jahres etwa sehen und schon teilweise auch vorher schon. Der zweite Punkt, die zweite Veranstaltung war eine Veranstaltung, in der wir uns auseinandergesetzt haben, in der Clausewitz-Gesellschaft mit Gästen. Was sind die Erfahrungen von Militärs? Zweitens, wie integrieren wir Innovation, die kurzen Innovationszyklen insbesondere, in unsere Arbeit? Innovation spielt immer eine große Rolle bei der Entwicklung von Operationsplänen. Technologie ist ein wichtiger Faktor dabei. Und wie kann man das übersetzen in Bildung und Ausbildung unserer Leute? Und deshalb war das auch in Kooperation mit der Universität der Bundeswehr in München, mit fleißiger Mitarbeit der Universität in Kiew und auch dem George Marshall Center, dem deutsch-amerikanischen George Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen.
Also lohnenswert für Sie. Hat es sich denn für die Ukraine gelohnt? Das war ja ein großes Thema auf der Konferenz oder sollte es zumindest sein. Wenn ich mich recht erinnere, hat US-Außenminister Rubio die Ukraine aber zum Beispiel in seiner Rede mit keinem einzigen Wort erwähnt.
Nein, das hat er nicht. Er hat die Ukraine versteckt in einem größeren Zusammenhang. Er sprach von Konflikten, die Trump beenden möchte. Und dazu gehört die Ukraine. Aber den Namen Ukraine hat er gar nicht ausgesprochen, da haben Sie recht. Aber dennoch war der Krieg natürlich eins der überragenden Themen der Sicherheitskonferenz mit vielen Veranstaltungen im großen Konferenzsaal. Die Veranstaltungen sind dann live übertragen worden. Bei kleineren Diskussionen unter Ausschluss der Medien und der Öffentlichkeit in vielen vertraulichen bilateralen Begegnungen und sogar einer ganzen Reihe von Veranstaltungen im öffentlichen Raum in München. Also es war wirklich ein zentrales Thema.
Aber Rubio hat ja auch verschiedene angedachte Treffen zu diesem Thema abgesagt. Also ein gutes Zeichen ist das ja nicht wirklich.
Ich weiß nicht, welche Treffen er da abgesagt hat. Ich weiß, dass es zahlreiche bilaterale Begegnungen auf der Sicherheitskonferenz gibt, deren Inhalte und Gesprächspartner nicht öffentlich werden. Rubio hat zum Beispiel mit der deutschen Delegation, mit Bundeskanzler Merz an der Spitze gesprochen, ich glaube am Freitagabend. Aber Tatsache ist, er hat ein Treffen im Berliner Format zur Ukraine abgesagt, und zwar kurzfristig abgesagt wegen Terminschwierigkeiten, was auch immer die waren. An diesem Treffen nahmen europäische Staats- und Regierungschefs teil, wie Macron, Zelensky, unser Bundeskanzler und dann die Spitzen von EU-Kommission, der Ratspräsident, die Kommissionspräsidentin und der NATO-Generalsekretär und eine mir nicht bekannte Zahl von anderen Staats- und Regierungschefs Europa. Und Rubio blieb tatsächlich dieser Runde fern, obwohl die USA eigentlich in diesem Berlin-Format immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Das ist schon bemerkt worden in München, und das war, glaube ich, nicht sehr klug, aber ich weiß noch nicht, welche Gründe dazu geführt haben. Das kann ich jetzt sagen. Man darf auch nicht zu viel hineininterpretieren, glaube ich.
Ich glaube, der hat ja für seine Rede auch von deutschen Politikern Standing Ovations bekommen. Man kann sich ja durchaus fragen, wofür eigentlich? Dafür, dass er einfach nur ein bisschen freundlicher war als J.D. Vance im vergangenen Jahr?
Ja, wissen Sie, das ist, da unterhalte ich mich eigentlich gar nicht so gerne darüber, denn das sind so Randerscheinungen. Klar, die spielen dann eine große Rolle bei den bewegten Bildern. Aber diese Münchner Sicherheitskonferenz ist ja nicht nur eine deutsch-amerikanische Konferenz, sondern sie ist eine Konferenz auch von vielen, vielen anderen Staaten, die auch Transatlantiker sind, sind aber drittens auch eine Konferenz von vielen anderen Staaten, die mit dieser US- und Europa-Verbindung, was man transatlantische Verbindung nennt, nicht viel anfangen können. Und dennoch gab es diesen Applaus, ja, das stimmt. Aber man muss sich das so vorstellen, da hat ein Gast der deutschen Regierung in Deutschland, der Außenminister, eine Rede gehalten und geht wieder zu seinem Sitzplatz zurück. Da ist es vollkommen normal, dass die erste Reihe links und rechts neben seinem Platz aufsteht und dabei auch klatscht. Und dann ist das Signal angekommen beim ganzen Plenum, und es wurde auch geklatscht und die Leute standen auch auf. Aber Standing Ovation würde ich das jetzt nicht nennen. Da gehört, glaube ich, noch ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Gefühl auch insgesamt mit dazu. Das konnte ich so nicht erkennen. Ich glaube, dass die meisten Zuhörer schon differenzieren zwischen der freundlichen Tonlage, in der er seine Rede gehalten hat, und dem Bekenntnis zum transatlantischen Bündnis, aber auch andere Dinge, die er gesagt hat, die so europäischer Politik, jedenfalls in Teilen der Parteien, die die Regierungen stellen, ebenso nicht mitgetragen werden. Die aber auch einen Punkt haben, wo er auch einen Punkt hat. Ich meine, es ist die Frage des Klimaschutzes und des unbedingten Kurses, den wir beim Klimaschutz eingenommen haben. Das ist die Frage der Migration, die dann kritisiert wird, und seine Aussagen. Er sprach von unkontrollierter Migration. Natürlich, das machen wir in Deutschland auch, dass wir gegen unkontrollierte Migration vorgehen und vor allen Dingen gegen illegale Einwanderung. Und der dritte Punkt war dann Kritik an internationalen Organisationen. Das ist nun auch nichts Neues. Das hören wir von Trump auch die ganze Zeit. Also diese letzten Punkte waren sicher eine Darstellung im freundlichen Ton, aber sehr bestimmt der Trump-Linie und der MAGA-Linie dort in Amerika. Mhm. Aber wohlwollend ist eben aufgenommen worden, dieses Bekenntnis zur weiteren transatlantischen Zusammenarbeit und vor allen Dingen im Gegensatz zu Vizepräsident Vance, der Ton doch deutlich verbindlicher, wenn auch etwas kühl, fand ich jedenfalls. Das ist für einen Mann aus Florida mit Wurzeln in Kuba, auch Wurzeln in Europa, durchaus etwas ungewöhnlich. Und er war sichtlich auch angespannt. Das war jedenfalls mein Gefühl.
Also doch nur Applaus für die Freundlichkeit in der Rede, weil ich kann mich nicht erinnern, dass J.D. Vance im vergangenen Jahr runtergegangen ist von der Bühne und da die erste Reihe aufgestanden ist und geklatscht hat. Oder haben Sie das gesehen? Also ich nicht.
Naja, es ist ja nicht nur die Freundlichkeit, sondern es ist eben auch das Bekenntnis, dass man zusammenarbeiten möchte. Es ist das Bekenntnis, dass man gemeinsame Wurzeln hat und dergleichen mehr.
Okay. Geredet hat auch der Kanzler, der hat, glaube ich, die ganze Runde dort eröffnet. Seine Rede ist ja auch schon hoch und runter diskutiert worden. Das will ich nicht alles wiederholen, sondern Sie vielleicht einfach mal fragen, welche Aspekte Sie besonders wichtig fanden, in Kurzform.
Also wichtig fand ich erstmal den Termin, der ihm gegeben worden ist, gleich die Konferenz zu eröffnen am Freitagnachmittag. Traditionell ist es ja so, dass der deutsche Hauptredner oder die deutsche Hauptrednerin im Fall von Kanzlerin Merkel immer am Samstagmorgen spricht. Um 9 Uhr geht das los und am Freitag kommt dann ein Minister, meistens der Verteidigungsminister, zum Zuge, um die Konferenz zu eröffnen. Überhaupt, das ist das in München das Positive, dass nicht nur einer, sondern eine ganze Reihe von Ministern und Deutschen dort zu Wort kommt. Und das ist eben, weil es eine Münchner Sicherheitskonferenz ist und nicht eine Sicherheitskonferenz irgendwo auf der Welt, dass der Kanzler spricht, der Außenminister spricht, der Verteidigungsminister spricht und weitere Redner auch im Laufe der Zeit zugekommen. Also es ist tatsächlich ein Vorteil, ein Standortvorteil für Deutschland. Und diesen Standortvorteil hat Kanzler Merz auch genutzt, indem er gesagt hat, ich möchte die Konferenz jetzt eröffnen. Das macht jetzt kein Minister, sondern ich mache das. Und ich setze den Ton für die Konferenz. Und das ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen.
Merz hat sich auch zu den transatlantischen Beziehungen geäußert, die Sie schon angesprochen haben, und zwar, dass man sie reparieren und wiederbeleben wolle. Was meinen Sie? Hat Merz das bezogen noch auf Trumps Regentschaft oder denkt er da schon ein bisschen weiter? Immerhin hat er sich ja mit einem potenziellen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten getroffen, mit Gavin Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien.
Also er hat ja nicht nur das transatlantische Verhältnis angesprochen, sondern hat in erster Linie gesagt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen wieder stärker und souveräner werden, wir müssen wirtschaftlich und sicherheitspolitisch eigenständiger werden. Die zweite Frage war das Bekenntnis zur NATO und der Zusicherung, dass der europäische Pfeiler in der NATO weiter gestärkt wird. Das kann man alles in ein Paket reinpacken, in eine Linie praktisch, das eigentlich tun, was wir längst hätten schon tun sollen. Und das soll ja jetzt angefasst werden und ist auch angefasst worden und wird hoffentlich bald umgesetzt. Und das Zweite ist eben, die transatlantischen Beziehungen zu erneuern, wie er es beschrieben hat. Er hat von einer Kluft gesprochen mit den USA, aber das Verhältnis soll wieder verbessert werden und auf eine neue Grundlage gestellt werden. Und ich glaube, diese zwei Linien des Programms, die sind außerordentlich wichtig und sind aus meiner Sicht auch richtig. Und ergänzt hat er das mit dem Ausbau eines Netzes globaler Partnerschaften, jetzt mit den südamerikanischen Staaten, mit Indien beispielsweise. Und das wird also nicht nur angekündigt, sondern es wird auch gemacht. Nun zu dem Gouverneur von Kalifornien. Also ich glaube, Kanzler Merz unterscheidet zwischen der Trump-Administration und insbesondere dort der MAGA-Bewegung auf der einen Seite und den Amerikanern insgesamt auf der anderen Seite. Ähnlich wie ich das auch mit meinem kleinen politischen Horizont mache. Auch in Kenntnis, dass es auch mal wieder einen Wechsel geben kann. Unabhängig davon ist Kalifornien und sein Gouverneur immer ein wichtiger Ansprechpartner für auch die deutsche Regierung. Kalifornien wird ja zu Recht als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt bezeichnet, mit einem Bruttoinlandsprodukt fast so groß wie Deutschlands. Und das mit ungefähr der halben Bevölkerungszahl Deutschlands.
Also doch schon der Blick über Trump hinaus, über seine Zeit. Kann man dann eigentlich davon ausgehen, dass für so ein Treffen mit Newsom, also mit dem Demokraten, dass Merz demnächst auch nochmal so in die Schusslinie von Trump gerät? Was meinen Sie?
Das hoffe ich nicht, aber das kann man nicht voraussehen. Das ist leider wahr. Die Unberechenbarkeit spielt da immer mit. Wir werden es erleben, Herr Deisinger. Es hilft jetzt nichts, darüber zu spekulieren.
Naja, ich muss vielleicht doch nochmal spekulieren. Andere Sachen noch, will ich mal kurz einschieben noch. Carsten Beuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, ist wohl nominiert worden von der Bundesregierung für den Posten des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses. Das waren ja schon einige deutsche Generäle, Klaus Naumann, Harald Kujat. Nun wird ja dieser Vorsitzende von den Generalstabschefs der NATO-Armeen gewählt. Denken Sie, da könnte es dann Querschüsse von der anderen Seite des Atlantiks geben oder von anderswoher?
Das weiß ich nicht. Das, der Informant, der das den Medien gegeben hat, leider muss ich sagen, leider auch für Breuer und leider für das Gesamtsystem, der hat ja gesagt, dass das auch die Rückendeckung von Trump hat. Das weiß ich nicht, das kann ich wirklich nicht sagen. Allerdings ist es so, das ist nun mal in die Welt gesetzt worden und wurde verknüpft mit dem Punkt, dass Deutschland jetzt mehr Verantwortung übernimmt im NATO-Bündnis und damit auch die Europäer. Aber wie Sie schon gesagt haben, der Vorsitzende des Militärausschusses, also des Gremiums, der Generalinspekteure würden wir sagen, Generalstabschefs sagen andere, der Nationen, der also die Tagesordnung bestimmt, dieses höchsten militärischen Gremiums, das die NATO hat. Das wird immer von einem Europäer gestellt, genauso wie der Generalsekretär der NATO, der militärische Oberbefehlshaber der NATO wird immer von den USA gestellt. Wie kommt das zustande dann? Es wird eine geheime Wahl sein, die jetzt Ende des Jahres stattfinden wird. Und in der Regel stimmen die Generalstabschefs so ab, ohne Weisung ihrer Regierungen, wie sie am besten zusammenarbeiten können. Sie kennen sich ja sehr gut. Ich glaube, dass General Breuer sehr gute Chancen hat. Aber wenn es eine geheime Wahl ist, dann ist es immer so, dass das Ende offen ist. Und da gibt es Beispiele dazu in der Geschichte der Militärkomitees, sowohl der NATO wie auch der Europäischen Union. Die haben ja ein gleiches Gremium, die zum Teil die gleichen Personen auch setzen. Deshalb fand ich das sehr ärgerlich, dass diese Indiskretion da rausgegangen ist. Und zwar so, dass der Verteidigungsminister auch vor dem letzten Verteidigungsministertreffen am Donnerstag vor der Sicherheitskonferenz gleich beim sogenannten Doorstep, also beim Eingang in das Hauptquartier, dort eine berechtigte positive Bewertung von General Breuer gemacht hat und gleichzeitig gesagt, dass die Regierung Breuer nominiert habe für diesen Dienstposten. Wir werden sehen, wie die geheimen Wahlen ausgehen. Das ist schade, dass es so gelaufen ist. Manche Leute können eben Informationen nicht für sich behalten, die eigentlich vertraulich sind, und solche Personalangelegenheiten sind immer vertraulich.
Und die Medien verbreiten sie dann weiter. Ja.
Dafür sind Sie da.
Ja. Ich will noch eine Sache zur Sicherheitskonferenz fragen, und zwar zu Ursula von der Leyen wollte ich Sie noch was fragen. Und zwar ist sie EU-Kommissionspräsidentin, aber wenn es um Krieg und Frieden geht, dann ist sie ja sicher nicht unbedingt die mächtigste Person in der EU. Und deshalb weiß ich nicht so recht, was ich von manchen Dingen, die sie da vorgeschlagen hat, halten soll. Also wenn sie zum Beispiel fordert, die EU-Beistandsklausel zum Leben zu erwecken, bedeutet das so viel wie, gut, ich habe jetzt auch mal was Kluges gesagt, dann kann man mich widersetzen? Oder gibt es da wirklich was zum Leben zu erwecken und wäre das eine richtig gute Idee?
Also ich glaube, sie hat es nicht in dem Sinne gemeint, wie Sie es vielleicht interpretieren, dass jetzt die Beistandsklausel zieht, dass wir eine Situation haben, wo man diese Beistandsverpflichtung einklagt. Es geht um was anderes. Aber zunächst mal die Verpflichtung, die die Mitgliedstaaten eingegangen sind in den europäischen Verträgen und hier im Vertrag von Maastricht, dass wenn einer von uns auf, also von den EU-Staaten auf seinem Hoheitsgebiet Opfer eines bewaffneten Angriffs wird, dann müssen alle, Zitat, in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung geben, in Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Und damit ist das Selbstverteidigungsrecht gemeint. Also es ist schon die Beistandsverpflichtung schon eingeschränkt. Aber die Beistandsverpflichtung ist eben eine verbindliche Pflicht und nicht irgendwas Symbolisches. Und sie umfasst zivile und militärische Unterstützung. Das rechtliche Verständnis ist weitgehend so, dass die neutralen Staaten wie Irland und Österreich ausgenommen sind. Politisch und militärisch ist das für mich allerdings schwer vorstellbar, dass da die beiden Staaten bei einem Angriff auf einen EU-Partner oder die EU selbst neutral bleiben können. Aber diese Diskussion, die will ich Österreich und Irland überlassen. Aber es gibt in dieser Frage genug Gesprächsstoff innerhalb der EU, wie man diese Beistandsverpflichtung ausformt. Hier gibt es ja klare Regeln in der NATO und an das wird man sich anlehnen. Da gibt es auch sicher bei uns schon in den zuständigen Ministerien Überlegungen dazu. Insgesamt ist es deshalb ein Thema, das durchaus zwar in der Öffentlichkeit keine Rolle spielt, aber doch bei den Mitgliedstaaten eine Rolle spielt. Deshalb ist es nicht nur ein Vorstoß der Kommissionspräsidentin.
Okay, dann soll es das zur Sicherheitskonferenz gewesen sein. Jetzt zur Frage, das ist zumindest eine, die man ableiten kann, ob eine NATO- oder EU-Beistandsklausel überhaupt Sinn macht, wenn man sieht, dass die Truppe versagt, wenn sie mit der Realität konfrontiert wird. Laut Wall Street Journal haben 10 ukrainische Drohnenpiloten bei einer Übung binnen kurzer Zeit 2 NATO-Bataillone ausgeschaltet bzw. kampfunfähig gemacht. Ein Kommandeur, der das beobachtet haben soll, hat dann angeblich gesagt, wir sind am Arsch. Und natürlich ist das dann auch überall zitiert worden. Dazu haben uns sehr viele Fragen erreicht, die alle im Wesentlichen darauf hinauslaufen. Also wie kann das sein und wie kann man es künftig besser machen? Ich will zunächst mal so fragen, Herr Bühler. Hören konnte man, mitkriegen konnte man, dass man in Brüssel bei der NATO da auch ziemlich aus dem Häuschen war in dieser Sache. Hat man sich da über das Übungsergebnis geärgert? Oder über das Presseecho?
Ich weiß nicht, Presseecho, vielleicht darüber, wie man die Übung auch öffentlich dargestellt hat. Aber das ist jetzt auch eine Spekulation. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, was die Fakten sind. Das ist eine Übung, die heißt SEAL, der Igel oder Hedgehog im Englisch, die in Estland alle 3 Jahre stattfindet. Einmal waren es 4 Jahre wegen Corona, aber jetzt nach 3 Jahren war das wieder fällig. Und dort nahmen 16.000 Soldaten insgesamt teil. Die bestanden aus Soldaten der regulären Armee der Esten. Sie bestanden aus der sogenannten Defense League, also Verteidigungsliga, der estnischen Verteidigungsliga. Das ist eine insgesamt 20.000 Soldaten umfassende, Reservisten umfassende Streitmacht, die für die territoriale Verteidigung zuständig ist. Also im Grunde genommen für die Umgebung um die Heimatstädte der Esten dort, die sich in der Defense League verpflichtet haben und engagieren, was sehr viele Esten mit sehr viel Herzblut auch machen. Das weiß ich aus meinen vielen Wochen, die ich in Estland da verbracht habe. Und es waren drittens internationale Truppen, eine Brigade der Briten, eine multinationale Brigade, muss ich sagen, von den Briten geführt. Sie nehmen in Estland eine ähnliche Stellung ein wie Deutschland in Litauen. Und deshalb kommt es dazu, dass nicht nur die Briten, sondern eben 10 weitere NATO-Mitglieder dort teilgenommen haben, außer den estnischen regulären und Milizeinheiten. Aber man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass nun 16.000 Soldaten da eingesetzt worden sind und auf der anderen Seite 10 Drohnenkrieger da waren. So eine Übung wird nach Übungszielen geplant. Das heißt, die Kompaniechefs, die Kommandeure, die versuchen herauszufinden, was wollen wir eigentlich üben, was sind unsere Ziele. Man übt in der Regel das, was man nicht so gut kann und nicht das, was man kann, sonst wäre es ja auch eine Könnung und keine Übung. So diesen Spruch gibt es in der Bundeswehr auch. Und sie kann zerlegt werden in viele kleine Einzelteile. Also einen Gewässerübergang hier, ein Gefechtsschießen dort, Verteidigung von Ortschaften, von kritischer Infrastruktur, insbesondere durch die Verteidigungsliga der Esten, die Defense League. Und andere Übungsziele. Und man hat eben an einer Stelle eingefügt, bei einer Übung, die über 72 Stunden lief, da hat man gesagt, so, das ist die Übungstruppe blau, das sind die Verteidiger und das ist die Übungstruppe rot, so machen wir das immer, und das sind die Angreifer. Und die Angreifer sind verstärkt worden durch ein Element Drohnen und da waren 10 Drohnenkämpfer am Werk. Insgesamt werden das wenige Tausend, eine kleine Tausenderzahl von Soldaten gewesen sein, die da an diesem Bild sozusagen in diesem Übungsausschnitt beteiligt waren. Und da ist, sollte geübt werden, dass die blauen Einheiten einfach das Gefühl haben, wie ist es, wenn wir aus der Luft durch Drohnen bedroht werden? Wie muss ich mich verhalten? Und so weiter. Und dies aufzudecken, das war das Ziel der Kommandeure auf der roten Seite, die natürlich auch Esten waren. Und so kam es, dass die Drohnenpiloten innerhalb von 12 Stunden 17 Fahrzeuge zerstört haben. Wie man dazu kommt, aus 17 Fahrzeugen nun 2 Bataillone zu machen, das weiß ich zwar auch nicht, aber das einmal dahingestellt, das konnte ich auch nicht nachprüfen, ob das tatsächlich so war. Auf jeden Fall ist das von der Kommunikation her nach draußen schwierig. Denn wenn man das jetzt nimmt, was ich, wie ich es gerade gesagt habe, dann ergibt sich da ein ganz anderes Bild. Nämlich, dass man durchaus auf das Defizit aufmerksam machen will, die eigenen Soldaten sensibilisieren will, was die Bedrohung ist, aber gleichzeitig auch der eigenen Politik. So eine Übung ist ja intern in Estland auch immer eine Demonstration, entweder dessen, was man kann oder dessen, was man eben nicht kann wegen Defiziten. Und insofern fand ich das schon für Estland gelungen und da gab es auch wenig Kritik und auch wenig Berichterstattung, erstaunlich wenig Berichterstattung.
Also man hat quasi provoziert, dass die Blauen da verlieren, dass die Blauen gegen die Drohnenschläge der Ukraine nichts in der Hand haben. Und das Ergebnis ist aus ihrer Sicht dann gar nicht so verheerend, wie es der Artikel des Wall Street Journals nahelegt.
Also die ganze Geschichte ist nicht verheerend, sie ist einfach etwas aufgeblasen. Das heißt, der Schluss, dass NATO nun keine Schlüsse aus dem Krieg gezogen hat, dass sich die NATO nicht bewusst ist, wie man sich gegen Drohnen wehrt oder wie man Drohnen einsetzt, das ist ja absurd. Also diesen Schluss kann man nicht ziehen. Was wir aber ziehen können, ist, dass wir enormen Nachholbedarf haben, in der NATO, bei allen NATO-Staaten, was den Kampf mit Drohnen und gegen Drohnen angeht. Abgestuft gilt das sogar für Aufklärungsdrohnen. Da haben wir natürlich jahrzehntelange Erfahrung. Das gilt auch für Transportdrohnen. Das gilt für alle Arten von unbemannten Fahrzeugen, zu Lande, zu Luft, auf See, also auf dem Wasser, unter dem Wasser. Und wir haben erhebliche Ausrüstungsrückstände und auch Ausbildungsrückstände dabei. Und dessen sind wir uns bewusst. Wir müssen auch sehen, wann hat die Übung stattgefunden. Sie hat im Mai letzten Jahres stattgefunden. Das ist jetzt mittlerweile über ein Dreivierteljahr her. Und wenn man den Zeitvorsprung sich ansieht, die eine solche multinationale Übung hat, dann sind es in der Regel mindestens ein Jahr vorher werden die Übungsziele festgelegt. Das heißt, da sind wir Anfang 2024 und wahrscheinlich sogar ein bisschen weiter noch nach links, also ins Jahr 2023 hinein. Und daraus kann man wieder folgern, das ist viel getan worden und das ist auch so in den NATO-Staaten seither. Und die Situation, die dort in der Übung stattgefunden hat, spiegelt eben die Situation 23 bis 24 wieder. Aber dennoch, es ist nicht genug bisher getan, das war ja Ihre Frage, sondern es muss noch mehr passieren. Und die Tatsache, dass es jetzt fast ein Jahr später an die Öffentlichkeit gekommen ist, das hat ja ein estnischer Offizier ganz offensichtlich da gesteckt, dem Wall Street Journal. Und da kann man diese Ungeduld ablesen, dass es vielen zu langsam geht. Die Ungeduld teile ich. Ein bisschen Geschmäckli hat es natürlich, weil der gleiche Offizier heute nicht mehr in der Armee tätig ist, sondern bei einem Drohnenunternehmen beschäftigt ist. Ich sagte nur, das Geschmäckli ist da dabei, aber was die Motivationslage von ihm war, das weiß ich natürlich nicht. Wollen wir ihm zubilligen, dass es vielleicht doch auch die Ungeduld war.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, Sie gehen davon aus, würde das gleiche Szenario heute nochmal stattfinden bei einer ähnlichen Übung, dann sähe es deutlich besser aus für die NATO-Einheiten und die NATO-Truppenteile?
Naja, wenn ich von vornherein meine eigene Truppe im Grunde genommen bloßstellen will, mit dem Übungsziel, sie in Konfusion zu stürzen, und wenn das mein Ziel ist, dann wird die Situation heute genauso sein. Aber wenn ich jetzt mal reale Verhältnisse annehmen würde, also die NATO würde tatsächlich angegriffen, dann sähe das heute schon ganz anders aus. Und es wird jetzt von Monat zu Monat besser aussehen. Es sind ja jetzt die ersten Verträge unterschriftsreif und werden hoffentlich vom Bundestag gebilligt für eine große Anzahl von Drohnen, die speziell für die Brigade 45 in Litauen auch vorgesehen sind.
Aber es ist doch in einem Krieg nicht so, dass die NATO sich dann hinstellen, oder es wäre in einem Krieg nicht so, die NATO stellt sich hin, sagt dem Angreifer, du, ihr dürft aber nur mit solchen Sachen angreifen, weil auf die anderen sind wir noch nicht vorbereitet. Das ist, was mich da immer irgendwie bewegt, ist halt, das haben Sie auch schon angedeutet, wie lange das dauert, also bis man in den Armeen, vielleicht auch speziell bei der Bundeswehr, auf aktuelle Entwicklungen reagiert. Den Drohnenkrieg, den sehen wir schon ziemlich lange. Die Politik betet schon seit langem die Bedrohung herunter, dass Putin quasi in Kürze auch in der Lage sei, einen NATO-Staat anzugreifen. In Kürze, dann sollten doch also auch in Kürze die NATO-Armeen entsprechend vorbereitet und ausgerüstet sein. Sind sie aber nicht. Wieso? Ich meine, Sie haben bestimmt viele Dinge im Kopf, die das erklären können wiederum, aber damit kann man ja nicht zufrieden sein. Sie müssten doch eigentlich auch aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr herauskommen, Herr Bühler.
Ja, und ich kenne aktive Generalskameraden der höchsten Ränge, denen es genauso geht. Und ich muss sagen, mir geht es ebenso. Aber ich will eben versuchen, das mal etwas nüchterner darzustellen, damit man auch die Zusammenhänge sieht und damit man sieht, dass es nicht so ist, dass die NATO nicht die Mittel hat, sich zu verteidigen. Das hätte die NATO schon. Wenn es heute Abend passieren würde, dann muss die NATO eben andere Mittel einsetzen. Da muss sie sehen, dass Drohnen gar nicht erst gestartet werden können oder wenn sie gestartet worden sind, dass das nicht wieder vorkommt. Stichwort weitreichende Waffen und zwar sofortiger Einsatz von weitreichenden Waffen auf genau diese Basen, wo die Drohnen abgeschossen worden sind. So kann man natürlich auch reagieren auf eine Bedrohung. Und es gibt auch andere taktische Möglichkeiten, das auszugleichen. Allerdings, der Wille, glaube ich, ist der Aktiven jetzt und der Bundeswehr insgesamt ist, dass wir die Drohnenfähigkeit ausbauen. Und da kann es gar nicht schnell genug gehen. Das ist die andere Geschichte. Das ist wirklich wahr.
Okay, dann lassen wir es dabei mal bewenden. Ich will mal noch zur Abteilung Hörer-Mails kommen. Eine Mail, die da von da möglicherweise gar nicht so weit entfernt ist von diesem Thema, hat uns geschickt Jörg Dauerer. Da zitiere ich mal. Am Samstag, 14. Februar, war auf Seite 2 der Süddeutschen Zeitung aus Anlass der Münchner Sicherheitskonferenz ein Interview mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zu lesen. Darin sagt Herr Stubb gegen Ende, jetzt wieder Zitat im Zitat, es gibt in Europa 4 ernstzunehmende Armeen. Die türkische, die polnische, die ukrainische und die finnische. Zitat im Zitat Ende. Mich würde die Einschätzung von Herrn Bühler zu dieser Aussage interessieren. Die Aussage bedeutet im Umkehrschluss ja, dass nach Meinung von Herrn Stubb zum Beispiel die Bundeswehr nicht ernst zu nehmen ist. Ebenso wenig wie die britische, die französische oder die niederländische Armee. Zitat Ende. Was meinen Sie, Herr Bühler?
Also der finnische Präsident Alexander Stubb, der sagt ja viel kluge Sachen. Aber diesen Satz, den kann ich natürlich nicht unterstreichen. So geht es auch nicht. Die Multinationalität hat ja folgenden Vorteil. Das Stärken von verschiedenen Armeen, die es immer gibt, die Schwächen anderer Armeen ausgleicht, die es auch immer wieder geben wird. Also gerade die Multinationalität bringt uns in eine Situation hinein, dass wir ein ausgeglichenes Fähigkeitsprofil haben in den Armeen. Und solche Aussagen stehen dem natürlich völlig dagegen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich könnte Ihnen jetzt zu jeder dieser Armeen einiges sagen, zur türkischen, zur polnischen, zur ukrainischen und zur finnischen. Und würde Ihnen nachweisen können, welche Fähigkeiten gut sind bei allen Vieren und welche weniger gut sind, auch bei allen Vieren. Und wo es deutlich bessere Möglichkeiten gibt, die bei anderen Staaten vorhanden sind. Also wenn ich nur mal ganz generisch jetzt sage, es nützt gar nichts, wenn ich eine Armee habe, die Panzer bestellt hat in großem Umfang, die ich aber nicht besetzen kann, weil sie noch nicht da sind und zweitens, weil auch das Personal nicht zur Verfügung steht. Wenn einseitig Heerestruppenteile bevorzugt werden und die Marine völlig vernachlässigt wird, wenn die Luftstreitkräfte nicht so funktionieren, dann kann man das nicht auf eine Nation beziehen, sondern man muss das im Gesamtportfolio der NATO sehen. Wie gesagt, die Ergänzung von Armeen, das ist ein entscheidendes Merkmal der Multinationalität. Und insofern kann ich das nicht ganz ernst nehmen.
Okay. Ich gucke an die Uhr. Lassen Sie mich noch eine weitere Frage anschließen. Ganz anderes Thema, und zwar das Thema Kernwaffen. Es wird ja immer wieder darauf verwiesen, wie wichtig für uns der US-amerikanische Atomschild ist, wie wichtig die Abschreckung durch US-Atomwaffen und dass es nicht reichen würde, wenn wir uns auf die französischen und britischen verließen. Das Anliegen hat Franziska von Breitenbuch und schreibt folgendes, Zitat: General Bühler hat schon mehrfach erklärt, dass das französische bzw. englische Nuklearwaffenarsenal nicht zu einer Abschreckung der Russen reichen würde und wir diesbezüglich weiter allein auf die Amerikaner angewiesen sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn er das etwas genauer erklären könnte. Es ist klar, dass die Amerikaner und Russen in der Anzahl unendlich viel mehr Nuklearwaffen haben, aber im Kern ist das doch ein vielfacher Overkill. Ob ich ca. 300, in Klammer Frankreich, Kernsprengköpfe in Russland zünde oder ob es 5000, in Klammer USA, sind, ist doch in beiden Fällen das Ende der Menschheit oder liege ich da falsch? Warum reicht das französische Potenzial nicht für eine europäische Teilhabe aus, so sich Frankreich und die EU darauf einlassen? Ich weiß, dass das politisch extrem kompliziert wäre, aber wir leben ja diesbezüglich auch in schwierigen Zeiten. Zitat Ende aus der Mail von Franziska von Breitenbuch.
Also ich sage gewöhnlich auf solche Fragen, dass die Französischen auch zusammen mit den britischen Nuklearwaffen in Quantität und Qualität nicht ausreichend sind, um den Nuklearschirm der Amerikaner zu ersetzen. Das sage ich deshalb, weil ich so viel weiß über die und so viele Details weiß über Nuklearwaffen der drei genannten Staaten, dass ich da keine Geheimnisse verraten möchte. Ich möchte auch nicht Dinge, die öffentlich sind, bestätigen dadurch, dass ich mit meinem Wissen sie dann auch so öffentlich nenne. Das kann ich nicht machen, da bitte ich um Verständnis. Und deshalb da kann ich da nicht so sehr ins Detail gehen. Das Problem sind auch nicht nur die Sprengköpfe, die Anzahl der Sprengköpfe, sondern auch die Trägersysteme. Das ist nun eine völlig offene Frage, und über die kann ich reden. Also Großbritannien hat wenige Unterseeboote, und wer weiß, dass von den Unterseebooten maximal ein Drittel einsatzfähig ist, operational ist. Der Rest muss ist in der Werft oder ist es in der Ausbildung, um die Besatzung wieder auf Stand zu bringen. Dann ist es nicht genug, und vor allen Dingen sind es nur U-Boote. Bei Frankreich sieht es so aus, dass da U-Boote sind und dann Kernwaffen auch in Form von Marschflugkörpern, die durch französische Flugzeuge eingesetzt werden. Wenn Sie sich die Reichweiten anschauen, dann ist das nicht so, dass man die in Frankreich starten könnte, sondern sie müssen woanders gestartet werden, um überhaupt Wirkung zu erzielen. Und letztlich ist es auch so, dass die Kernwaffen einer ständigen Wartung unterliegen und deshalb nicht einsatzfähig sind. Da gibt es auch eine Faustregel, das sagt noch nicht mal die Hälfte von denen sind einsatzfähig. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann kann das heute nicht den Nuklearschirm der Amerikaner, die immerhin rund 6.000 haben, von denen sie nach dem New Start-Abkommen, das jetzt gerade zwar ausgelaufen ist, an das sie sich aber beide noch halten wollen, die Russen wie auch die Amerikaner, da liegen sie irgendwo bei knapp 1.600, die dann tatsächlich einsatzfähig sind. Nun könnte man natürlich auch das Arsenal in Europa vergrößern. Das müsste dann Frankreich und Großbritannien machen. Also praktisch den Status quo wie heute, nur die Anzahl der Sprengköpfe erhöhen, die Anzahl der Trägermittel, der Plattformen erhöhen. Das kostet unheimlich viel Geld, und das wird weder Frankreich noch Großbritannien finanzieren. Das würde dann umgelegt werden müssen. Höchst kompliziert, die ganze Geschichte. Die zweite Möglichkeit wäre, dass sich Europa gemeinsame Atomwaffen anschafft, die von irgendeiner Institution in Europa dann eingesetzt werden dürfen. Kann es die Präsidentin sein der Kommission? Ganz sicher nicht. Kann es der Rat sein? Ganz sicher auch nicht, der Ratspräsident. Und das Europäische Parlament als dritte Institution ohnehin nicht. Also das scheidet bei mir so lange aus, bis Europa nicht ein Bundesstaat ist. Aber solange es ein Staatenbund bleibt, wird da keine politische Legitimität da sein, dass man so einen entscheidenden Schritt dann machen wird. Bleibt letztlich als letzte Position die nationale Beschaffung von Kernwaffen, wie es jetzt zum Beispiel der polnische Präsident wieder angesprochen hat, wobei er auch nicht gesagt hat, wie das zu machen wäre. Kanzler Merz hat das zu Recht ausgeschlossen, denn wir haben uns nicht nur im Sperrvertrag, das gilt auch für die Polen, verpflichtet, keine Kernwaffen herzustellen. Und zweitens haben wir mit dem 2+4-Vertrag einen Grundlagenvertrag für Deutschland. Das ist die Basis unserer Staatlichkeit, unseres wiedervereinigten Deutschlands, völlig ausgeschlossen, dass Deutschland diesen Vertrag kündigen würde, um sich selbst Nuklearwaffen anzuschaffen. Was folgt daraus? Die beste Möglichkeit ist das, was die Amerikaner ja immer wieder bestätigen, was sie auch nie in Frage gestellt haben, dass der Nuklearschirm weiter durch Amerika gestellt wird. Das ist die beste Möglichkeit für Europa. Wir müssen nur sehen, dass wir dann zusätzlich die Bürden der Amerikaner nach unten fahren und mehr Verantwortung und auch mehr Last übernehmen. Und da ist die amerikanische Vorstellung ja, dass Europa die konventionelle Verteidigung in Europa selbst übernehmen sollte. Das wäre möglich, das ist möglich, das ist mit einer gewaltigen Kraftanstrengung verbunden. Aber wenn die Amerikaner dann zusätzlich zu den Nuklearstreitkräften strategisch wichtige Fähigkeiten, die Europa selbst nicht braucht, die Amerikaner aber ohnehin haben mit ihrem Weltmachtanspruch, dann wäre das sicher machbar, vor allen Dingen, wenn das über einen langen Zeitraum gestreckt wird und berechenbar dargestellt wird, wann wird welche Fähigkeit durch die Europäer übernommen. Also diesen Weg würde ich gehen, diesen Weg würde ich vorschlagen. Alles, was dazu führt, dass noch mehr Staaten Zugriff und Besitz von Nuklearwaffen haben, macht unsere Welt nicht sicherer. Wir müssen sehen, dass wir diese fünf autorisierten Staaten plus die, die wir bisher zugelassen haben, und das sind dann wenige, dass es dabei bleibt und nicht die 25 anderen, die nach Aussagen der Internationalen Atombehörde an Atomwaffen interessiert sind, dass die eben keinen Zugriff brauchen, weil zum Beispiel Amerika für sie den Schutz garantiert.
Als Sie über die Verträge gesprochen haben, fiel mir die Frage ein, die man natürlich auch stellen könnte. Wie kann das funktionieren, dass Staaten wie Russland beispielsweise ständig Verträge brechen, allein mit diesem Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sie es ja mehrfach getan. Und wir uns in Europa dann hinsetzen oder in Deutschland und dann sagen, na, wir können das und jenes nicht tun, weil wir müssen uns ja an Verträge halten. Das ist mir als Frage durch den Kopf gegangen. Ich würde das heute mal nicht als Frage stellen, aber ich merke es mir mal für das nächste Mal, für die nächste Woche, Herr Bühler, weil ich jetzt auf die Uhr gucke und wir eigentlich schon Schluss machen müssen. Wir sind fast am Ende für diese Woche. Ich will zum Schluss noch einen kleinen Podcast-Tipp loswerden. Es gibt ja jeden Tag unzählige spannende Sachbücher, aber kaum einer hat sicher die Zeit, die alle zu lesen. Kann aber sein, dass das dann nichts macht. Der Podcast Fragen an den Autor kann das für Sie übernehmen. Kai Schmieding und Jochen Marmitt sprechen dort mit Autorinnen und Autoren über ihre wichtigsten Erkenntnisse. In der aktuellen Folge, da geht es um das iranische Regime. Worauf fußt die Macht der Mullahs? Welche Rolle spielen die Revolutionsgarden? Und der Islamexperte Ralf Gadban analysiert die Strukturen des politischen Islam, spricht über Netzwerke, die Europa herausfordern und den Nahen Osten seit Jahren, Jahrzehnten destabilisieren. Außerdem geht es um die aktuellen Massenproteste und die Frage, ob es im Iran starke Oppositionsfiguren gibt, die für eine andere Zukunft stehen könnten. Diesen Podcast, Fragen an den Autor, gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link stellen wir in die Shownotes. So, und damit sind wir jetzt durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für die vielen Mails und Anrufe. Mails gehen immer unter general@mdraktuell.de. Anrufe dann bitte unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Ihnen noch eine gute Zeit in Hamburg. Sie fahren das Wochenende hoffentlich nach Hause. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und zwar schon am Mittwoch, 25. Februar. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.